Das ist mein meistgeklickter und gelesenster LinkedIn-Artikel zu diesem Thema. Ab wann lohnt sich ein Single-Family-Office? Der größte Vorteil, was natürlich vielen, glaube ich, gefällt, ist dieses Thema, man hat plötzlich keinen Vertrieb mehr. Man hat einen Kunden und man muss nicht neue suchen. Das ist sehr, sehr angenehm, weil Vertrieb kann anstrengend sein. Die Herausforderung ist dann aber, man hat eben auch wieder nur einen Kunden. Ein Family Office ist ein Unternehmen. Es ist ein Unternehmen wie jedes andere Unternehmen. Also wenn man als Familie die vermeintlich Besten haben will, dann muss man auch sozusagen attraktive Gehälter zahlen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, da sind wir wieder. Schön, hier mit dir zu sitzen.
Servus, du hast uns ja immer noch was aus München mitgebracht heute.
Richtig, ich habe mit Stefan Gerwert gesprochen, Head of Family Office Service bei der PwC. Aber vorher haben wir doch bestimmt wieder eine freche Frage, oder?
Stimmt. Malte, heute geht es um 18.000 Euro, schon eine Summe. Und du musst dafür ein ganzes Jahr lang bei jedem Business Lunch eine Fliege tragen, egal wie informell das Treffen auch ist. Machst du das?
Eine Fliege, damit sehe ich ja aus wieder. Markus Kiefer von der V-Bank.
Ja, genau.
Der hat auch immer eine Fliege um.
Könnt ihr euch zusammentreffen?
18.000. Aber nicht jeden Tag, nur beim Business Lunch.
Nur wenn du ein Business Lunch hast.
Ja, das mag.
Aber so eine schöne rote Fliege.
Ja, mache ich. Gehe ich mit. Ja.
Ich suche dir mal ein schönes Modell raus.
Und ich frage den Kiefer mal, ob er die selber bindet oder ob das solche Clipfliegen sind.
Stimmt, du kannst ja Krawatten auch nicht binden. Nein. Ich weiß nicht, ob das für dich eine gute Idee ist, eine Fliege zuzulegen.
Ich mache es für 18.000.
Sehr gut. Kommen wir wieder zurück nach München.
Ja, ich habe erst ein Panel gehabt zusammen mit Stefan Gerwert, weil du warst ja nicht dabei. Du konntest ja leider nicht, weil dein Junior Geburtstag hatte. Das war aber guter Ersatz, den ich da hatte. Der Stefan Gerwert ist Head of Family Office Services bei PwC Germany, also bei der Beratungsgesellschaft. Und der wird aktiv, wenn Unternehmer ein Family Office gründen wollen. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was die größten Fehler, die schlimmsten Annahmen und ja, die größten Herausforderungen beim Aufbau eines Family Office sind.
Wir wollen jetzt nicht alles vorab nehmen, aber so einen Stolperstein?
Ein Stolperstein bei der Gründung eines Family Office ist immer irgendwie, dass man so in so eine Buddy-Wirtschaft verfällt. Mensch, ich kenne da einen, der ist gut in Finance, guter Buddy irgendwo aus dem Tennis oder aus dem Golfclub, der kann das. Also man sollte es tunlichst vermeiden, da aus dem Inner Circle quasi jemanden reinzusetzen.
Ich glaube, das gilt nicht nur beim Gründen von einem Family Office oder einer Unternehmensberatung oder irgendwas, sondern überall.
Denke ich auch. Und ganz wichtig, als zweiter Hinweis ist, man sollte ein Family Office gründen wie ein Unternehmen. Das heißt, mit einem Businessplan, mit klaren Zielen, mit klaren Prozessen, mit einer klaren Strategie. Also es ist nicht nur eine Vermögensverwaltung eines komplexen Vermögens, wenn du so willst, sondern eine Unternehmensgründung. Und wir haben auch darüber gesprochen, ab welchem Vermögen ein Single Family Office sinnvoll ist, selbst gegründet zu sein und als Unternehmen auch funktioniert.
Sind das noch die 100 Millionen, die man früher mal so, habe ich immer mal gehört?
Nein, es ist deutlich mehr.
Okay.
Lass uns da mal reinhören, Christoph. Und bevor das Gespräch mit Stefan und mir losgeht, mein Appell an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, uns auf den üblichen Plattformen gerne die Sterne zu geben. 5 Stück täten uns zu Pass, wenn wir hier schon mit Fliegen sitzen. Nee? Also ihr helft uns damit, unsere Reichweite zu erweitern. Erweiterte Reichweite, gleich spannendere Gäste. Vielen Dank für eure Bewertung.
Wenn wir es auf Durchschnittswertung von 5,0 schaffen, machen wir auch mal ein Behind-the-Scenes mit Fliege.
Auf jeden Fall. Und lasst uns mal reinhören. Stefan, mal ganz einfach zum Anfang. Was gilt es zu beachten, wenn ich ein Family Office gründen möchte?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste, was ganz viele Familien unterschätzen und es einfach nicht so sehen, ist, dass ein Family Office ist ein Unternehmen. Das ist ein Unternehmen wie jedes andere Unternehmen. Heißt, was ich machen würde im ersten Schritt, ich würde einen Businessplan schreiben. Im Businessplan, der ganz klar vorsieht, was macht das Family Office, was ist unsere Vision, was ist die Mission, was wollen wir hier überhaupt, auf Englisch der Purpose, was ist Ziel und Zweck des Ganzen, um daraus abzuleiten, welche Dienstleistungen brauchen wir, um diesen Ziel und Zweck zu erfüllen, wie muss das Team aussehen, was sollten wir in-house machen, was sollten wir extern geben, um dann eben nach und nach die Struktur aufzubauen. Und ich glaube, ganz viele gehen falsch an das Thema ran, indem sie erstmal sagen, ich stelle meinen besten Freund an, in Anführungszeichen, dem ich vertraue, der aber vielleicht nicht die beste Person ist für diesen Aufbau. Und man geht viel zu schnell in diesen Action-Bias und sagt, ah, jetzt habe ich, sagen wir mal, einen Exit gemacht und habe plötzlich 300 Millionen auf dem Konto, die müssen jetzt schnell investiert werden. Bevor man sozusagen die Hausaufgaben macht und sich erstmal überlegt, was soll denn dieses Single Family Office überhaupt tun? Wofür steht das Single Family Office? Was ist das Ziel, der Zweck, wie schon gesagt, um dann nach und nach die Struktur aufzubauen? Wie ich, wenn ich ein Startup gründe, brauche ich auch einen Businessplan. Ich brauche Budget. Ich muss sozusagen rechnen, dass sich das alles rentiert, dass das sinnvoll ist. Und ganz viele gehen viel zu schnell ins Doing.
Jetzt bin ich sicherlich ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, habe ein Leben lang eine Baumaschinenfirma gehabt und habe einen tollen Exit hingelegt. Das befähigt mich ja nicht zwangsläufig dazu, ein Family Office zu gründen. Noch bin ich in Kapitalanlagethemen auch nur ansatzweise so bewandert wie vielleicht in irgendwelchen Maschinenparks und dem Management eines mittelständischen Unternehmens. Wie gehe ich denn dann vor, wenn ich jetzt auf einmal diesen Cash-Event habe?
Ja, gute Berater an seine Seite zu holen, um sozusagen diesen Aufbau zu machen. Gut, jetzt brauche ich nicht Geheimnis sagen, PwC als möglicher Partner ist hier sicher gangbar. Also einen Berater an die Seite zu holen, der unabhängig berät, der keine eigenen Interessen verfolgt, der keine Produkte hat, der einem nichts verkaufen will, außer die Beratungsdienstleistung von mir aus auf Stundenbasis oder auf Fixpreisbasis. Oder hinzugehen und zu sagen, okay, ich stelle erstmal eine Person an, auf Englisch, in der angelsächsischen, sozusagen in der Szene nennt man das diesen Expert Generalist. Also eine Person, die sehr breit das Family Office Thema begreift und überblickt mit allen Facetten und mit der man das dann gemeinsam aufbaut. Also ich stelle den Geschäftsführer an und dann baut man gemeinsam auf. Man braucht aber diesen Expert Generalist, weil ich brauche nicht schon den CIO, den Chief Investment Officer, der perfekt ist für Kapitalmarkt, der aber von Governance, der von Steuern, der von der besten Holdingstruktur keine Ahnung hat. Also gute Beratung. Man muss sich gute Beratung suchen.
Wie weiß ich denn, welche Ausrichtung des Family Office für mich sinnvoll ist? Es gibt ja viele, die kommen etwa aus der Immobilienwelt, die sagen, ich kann nur Immobilien, ich möchte Gewerbeimmobilien kaufen, ich komme aus der Hotellerie, ich kaufe mir gleich wieder ein Hotel.
Ja.
Viele sind dem Aktienmarkt eher kritisch gegenüber und kein Family Office gleich dem anderen.
Das ist so.
Wie muss ich mich denn diesem Biotop erstmal näher?
Über ganz viele Gespräche und über, ich sag mal, edukative Formate. Also wenn wir und andere sicher auch am Markt Familien beraten, dann geht's wirklich erstmal über mehrere Workshops, sukzessive sich diesem Thema zu nähern und zu sagen, okay, wie sieht denn mein Familien- und Vermögensökosystem heute aus und wie soll es in der Zukunft aussehen? Und wie sieht der Weg dahin aus sozusagen? Was brauche ich dann? Also es geht wirklich sehr stark im ersten Schritt, was viele völlig unterschätzen, ist, sich mal Gedanken zu machen, was ist meine Familienvision? Wie sehe ich mich und meine Familie jetzt in 10 Jahren? Sind wir ähnlich, wie es ein Max Fiesmann macht, wo Fiesmann hat verkauft und jetzt baut er eine Holding, eine Industrieholding auf? Die haben sich sicher konkret Gedanken gemacht, was wollen wir eigentlich nach dem Exit mit den, was waren es, 12 Milliarden, was wollen wir denn damit machen? Die haben sicher nicht verkauft und haben dann gesagt, so, jetzt, oh, haben wir viel Vermögen, was machen wir denn jetzt damit? Also ganz klar schauen, Was ist uns wichtig als Familie? Worin sind wir gut? Wollen wir Unternehmer sein oder wollen wir jetzt mehr auf der Investorenseite sein? Ist uns der Zusammenhalt wichtig oder wollen wir vielleicht auch sagen, jeder kann sein Ding machen, aber in, ich sag mal, dem Immobilienkontext, weil das ist unser Haus und Hof, unsere Expertise, da wollen wir zusammen investieren. Und dann ist jede Familie völlig unterschiedlich, ganz unterschiedliche Wege, auch dieses Thema Make or Buy. Auch da gibt's kein richtig und kein falsch. Manche Family Offices haben 40 Leute in-house, völlig okay, wenn man eine ganz klare Strategie verfolgt. Ich glaube, das Wichtigste ist, diese Workshops zu haben, sich nach und nach alle Themen anzunehmen und dann kommt der Weg fast von allein.
Du sprachst eingangs davon, dass es schnell passiert, dass man ja zu vertrauensselig seinen eigenen Best Buddy Kumpel, der vielleicht was von Finanzen versteht, da irgendwo einsetzt, implementiert als Geschäftsführer eines Family Office. Nach dem Workshop, was muss da quasi als Businessplan entstehen und wann lohnt sich so ein Family Office überhaupt?
Das ist mein meistgeklickter und gelesenster LinkedIn-Artikel zu diesem Thema. Ab wann lohnt sich ein Single Family Office? Da streiten sich die Branche drüber, sage ich mal. Ich habe da eine auch klare Meinung dazu. Ich glaube, in Deutschland tendieren da viele eher früher anzufangen. Ich habe auch eine klare Begründung für das Thema. Ich würde sagen, ein wirklich professionell aufgesetztes Single Family Office. Und damit meine ich nicht, dass das zwingend alle Themen in-house haben muss, sondern professionell aufgesetzt kann auch viel Outsourcing bedeuten. Lohnt sich erst ab 500 Millionen Euro Vermögen. Und der Grund dafür ist, dass nicht die richtige Governance, die Regeln, die Prozessschritte, die Kontrollen, die Personen, die Tools und Systeme, die ich brauche, die Partner, die best in class sein sollten, all das kostet richtig viel Geld. Und viele fangen, sagen wir mal, mit 100 Millionen schon an, ein Single-Family-Office aufzusetzen, sparen dann aber bei all diesen Themen, wollen quasi ein Setup haben, was sie umfassend betreut, sparen dann aber in jedem Themenpunkt und wundern sich dann in 5 oder 10 Jahren, warum das Ergebnis nicht so ist, wie erhofft. Ich glaube deswegen, wenn man es wirklich professionell haben will, braucht man diese kritische Masse, damit eben die Kostenbasis im Vergleich zu den Assets gering genug bleibt, dass es attraktiv ist. Heißt nicht, dass man mit 100 Millionen nicht schon ein Single-Family-Office haben kann. Man muss sich nur, und das machen halt die wenigsten, man müsste sich sehr einschränken. Man muss dann ganz klar definieren, okay, wir machen dann aber auch wirklich nur, ich sag mal, Kapitalmarkt-Investments und wir machen es nur über externe Manager und nichts in-house. Machen dann aber kein Private Equity, keine Immobilien, kein Venture, kein Startup, kein Land und Forst, weil das lohnt sich alles wieder gar nicht, weil wir gar nicht die kritische Masse haben, weder für Due Diligence, noch für Kontrolle, noch für die ganzen anderen Themen. Also man muss sich einfach sehr einschränken.
Was sind die häufigsten Kritikpunkte, die du dahin auf deinen Artikel bekommen hast?
Dass es andere Marktteilnehmer gibt, die durchaus sagen, man kann mit 100 Millionen schon ein Single-Family-Office gründen. Und wie ja gerade schon gesagt, ich sage nicht, dass das nicht geht, aber die wenigsten schrecken sich einfach ein, sozusagen.
Mit der Next Generation, darüber haben wir heute auch gesprochen. Ja. Next Generation kommt heute und steht mit dem Vermögen der Generation davor oder des großväterlichen Vermögens. Es gibt ein Exit, man ist noch verhältnismäßig jung, irgendwo zwischen Mitte 30 und Ende 40. Die stehen also noch voll im Leben und sind gleichzeitig dabei, so ein großes Erbe anzutreten. Das muss doch auch für viele eine gewisse Belastung sein, oder?
Ja, total. Das fängt, glaube ich, gar nicht erst an mit sehr, sehr großen Vermögen. Es fängt, glaube ich, relativ früh an, dass man, wenn man die richtige, natürlich auch die richtigen Werte von den Eltern, von den vorherigen Generationen mitgegeben bekommen hat, dass man, glaube ich, diesen Druck, diese Verantwortung verspürt, was Gutes in Anführungszeichen mit dem Vermögen zu machen, das weiterzuentwickeln. Also der Druck ist auf jeden Fall da, ja.
Wie kann ich denn als Vermögensinhaber sicherstellen, dass die Leute, die in meinem Single Family Office denn arbeiten werden, A, auf einer gewissen Vertrauensbasis mit mir arbeiten können, aber auch B, man lässt die ja in den Inner Circle einer Familie schon rein, die Wegstrecke zumindest stückweit immer mitgehen. Ich glaube, das ist ja ein unglaublich vertrauensvoller Job.
Das ist so. Genau, also ich glaube, die meisten kriegen das, wenn man sich so die Single Family Offices, die ich kenne, ansehe, dann sind da wirklich ganz oft Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen an Bord, die sehr langfristig mit dabei sind und auch bleiben. Ich glaube, wenn man einen guten Match zur Familie hat, wenn man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, dann ja, kann das ein sehr spannender und attraktiver Job sein. Viel hat wahrscheinlich auch mit Wertschätzung zu tun. Ja, also warum wechselt zum Beispiel, wir sehen ja oft in Banken, im Private Banking sehr viel Rotation auch von Mitarbeitenden, wenn da mal wieder eine neue Bank in den deutschen Markt eintritt und plötzlich wechseln ganze Teams. Das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Das ist nicht im Interesse des Kunden zwingend. Ich glaube, da geht es ganz viel um Wertschätzung und das hat natürlich auch wieder was mit Incentivierung und Gehalt zu tun. Also wenn man als Familie die vermeintlich Besten haben will, dann muss man auch sozusagen attraktive Gehälter zahlen und die dann auch nicht nur alle 10 Jahre vielleicht anpassen, sondern auch vielleicht ein bisschen regelmäßiger und die langfristige Incentivierung und Anreizstruktur. Also auch das gibt es immer mehr, dass man natürlich auch entweder gemeinsam investiert oder zumindest dann sagt, okay, wir investieren in Private Equity. Da sehen wir sowieso erst nach 10 oder 12 Jahren, ob das erfolgreich war oder nicht. Also hängen wir auch den Carry sozusagen auch bei den Geschäftsführern auf.
In der Hamburger Family Offices, die Leitung haben mit investieren lassen.
Oder so.
Und genau. Der Leiter der einzelnen Single Family Office hat es mitunter selber zu beträchtlichen Vermögen gebracht.
Das ist dann die Herausforderung. Da kenne ich auch Personen, die nicht mehr arbeiten müssen. Da muss man dann wieder aufpassen, dass die nicht so vermögend werden, theoretisch, dass sie dann aufhören oder ihr eigenes Family Office gründen. Aber ist ja eigentlich eine schöne Sache, ja.
Zu der Persönlichkeit eines Single Family Office, ist da ein Banking-Hintergrund prinzipiell eine gute Sache?
Ich glaube, bei vielen, die ich kenne, die dann aber auch schon sehr langfristig jetzt im Family Office sind, viele haben einen Banking-Hintergrund. Ich glaube, eine gute, ich sag mal, Ausbildung ja allgemein, und dafür stehen ja dann auch viele Banken, ne, dass man erstmal ein grundlegendes, gutes Verständnis hat von, wie funktioniert die Finanzmärkte, ne, welche Anlageklassen gibt es, auch wie funktioniert eine Bank. Ich glaube, das kann schon hilfreich sein im Family Office-Kontext. Die ich kenne von den Geschäftsführern, die meisten haben einen Banking-Hintergrund. Manche kommen natürlich auch gerade aus den, ja, vielleicht steuerberatenden, rechtlichen Berufen. Also eine gute Kapitalmarktausbildung, glaube ich, schadet für die Geschäftsführerposition sicher nicht. Wenn man schon zu lange im Banking war, also ganz viele, die ich kenne, die waren dann gar nicht so lange im Banking und sind dann raus ins Family Office. Wenn man vielleicht zu lange in einer Privatbank oder in der Bank ist allgemein und dann wechselt, dann hat man es vielleicht einen Ticken schwerer, hätte ich jetzt gesagt, wirklich breit sozusagen zu beraten. Und ganz viele Themen hat man dann gar nie mitbekommen, ne? Wenn es dann wirklich um gute Governance geht. Wie sieht es vielleicht eine In-House-Compliance aus? Man hatte das ja dann oft gar nicht.
Kennt der Family Office-Bereich Nachwuchssorgen?
Man hört immer, dass es da auch ein War for Talent gibt. Also ich kenne es primär aus den USA, wo es dann auch viele Gehaltsstudien gibt und so. Und man sieht da zumindest, dass es sehr viel Wettbewerb gibt, weil die Gehälter stetig steigen. In Deutschland gibt es da deutlich weniger Transparenz in dem Markt. Ich glaube jetzt erstmal nicht, dass der Family Office Bereich Nachwuchssorgen hat, weil das so ein Vogue-Thema ist, was gerade so gehypt wird, gefühlt in so vielerlei Hinsicht, dass, glaube ich, eher mehr Leute in den Bereich wechseln wollen, als dass es Jobs gäbe.
Du berätst jetzt bei PwC Familien eben bei der Gründung von Family Office. Juckt das da manchmal?
Ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sagen würde. Es braucht immer diesen persönlichen Match. Also im Family Office, man hat natürlich, ich glaube, viele Vorteile. Der größte Vorteil, was natürlich vielen, glaube ich, gefällt, ist dieses Thema, man hat plötzlich keinen Vertrieb mehr. Man hat einen Kunden und man muss nicht neue suchen. Das ist sehr, sehr angenehm, weil Vertrieb kann anstrengend sein. Die Herausforderung ist dann aber, und deswegen gehen, glaube ich, manche dann doch nicht ins Family Office, ist, weil man hat eben auch wieder nur einen Kunden. Wenn ich mich mit dem verscherze oder wir sind uns plötzlich nicht mehr grün nach ein paar Jahren, und auch die Fälle gibt's ja, auch in Hamburg zuletzt dieses Jahr ein Family Office, wo man sich getrennt hat, ja, ist dann ein Nachteil. Deswegen glaube ich auch, was vielleicht Gehalt angeht und so, gibt's, glaube ich, auch eine Art Risikoaufschlag dafür auch, dass man nur noch einen Mandanten hat, ne? Aber ich würde es immer davon abhängig machen, passt es auf der persönlichen Ebene, ne? Nicht nur, weil es ein Risiko potenziell ist für mich auf dem Stuhl, auf dem ich sitze, sondern einfach versteht man sich, weil man sieht sich ja dann wirklich sehr, sehr intensiv, sehr häufig. Da muss es persönlich schon sehr gut passen.
Wann hat dich denn das letzte Mal so ein Familien- oder Unternehmermodell wirklich überrascht?
Du meinst ganz allgemein?
Ja. Könnte man so einen Grupp beraten?
Kenne ich nicht. Ja, es gibt natürlich immer polarisierende Persönlichkeiten. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also die, die ich kennenlernen durfte, jetzt auch in meiner Zeit bei PwC, da waren ganz viele ganz bodenständige, ich hätte es gesagt, typisch deutsche Unternehmerpersönlichkeiten auch dabei, wo man insofern überrascht war, wie bodenständig da manch einer ist, obwohl er in der Reichenliste der Deutschen quasi ganz weit oben auftaucht und dann überhaupt nicht diesen Lebensstil pflegt. Punkt eins, ganz sympathisch. Also ich sage jetzt nicht, dass man sich nicht Sachen gönnen darf, ne? Durchaus. Also eher wieder überrascht, wie bodenständig ganz viele sind.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan.
Danke dir, Malte.